Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Weltkarriere. Ein großes Wort und normalerweise mag ich nicht so gerne in Superlativen sprechen. Bei meinem heutigen Gast ist das Wort aber durchaus angemessen. Ute Lemper hat Weltkarriere gemacht, steht und stand auf den großen Bühnen unter anderem in Wien, Paris, London und New York als Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin. Heute bin ich mit ihr in New York verbunden, wo sie seit über 20 Jahren lebt. Hallo in die USA. Hallo Frau Lemper.
Ja, guten Morgen zu euch nach Deutschland.
Ja, zurzeit ist es ja nicht ganz ungewöhnlich, dass wir uns in verschiedene Zuhause schalten. Das bringt Corona nun mal so mit sich. In New York waren wir aber noch nicht zu Gast. Was sehen Sie gerade, wenn Sie sich umgucken?
Ach, heute haben wir einen verregneten Tag. Ich sehe New York ziemlich grau, ungewöhnlich, weil normalerweise haben wir immer einen schönen, hellen, blauen Himmel. Das Gesicht der Stadt hat sich drastisch verändert seit Corona. Viele Geschäfte haben zugemacht, die Fassaden sind mit Brettern zugenagelt. Es ist eine andere Zeit, ist hier eingebrochen. Der Broadway ist zu. Sie wissen, die Theater haben alle zugemacht, schon im März. Und bis auf Weiteres werden die auch zubleiben. New York hat definitiv an Aktivität und Strahlung verloren. Aber der Vibe der New Yorker ist nach wie vor da. Die in den Parks laufen die Leute, die Kinder sind auf den Spielplätzen. Der internationale Multikulti-Vibe hier existiert nach wie vor. Also wir sind nach wie vor glücklich, New Yorker zu sein.
Sehr gut. Über den Vibe werden wir heute Vormittag bestimmt auch reden, auch über die Veränderung. Wo treffe ich Sie gerade ganz genau? Wo befinden Sie sich?
Ich bin zu Hause hier. Ich bin oben in meiner kleinen Arbeitswohnung und habe mich hier zurückgezogen, kurz von dem Ach und Krach, was unten mit dem Homeschooling gerade los ist.
Über dieses Ach und Krach möchte ich gerne auch reden. Und wir werden darüber sprechen, was es sonst so für Stationen gab in der Weltkarriere von Ute Lemper, heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Wenn wir jetzt nochmal nach draußen gucken, in das Land gucken, in die Stadt, haben Sie die Aufregung um die Präsidentschaftswahl schon verarbeitet?
Ja, es ist ja diese Post-Aufregung nach wie vor existent und die wird tagtäglich animiert weiterhin durch Donald Trump, der die Wahl nicht abgeben möchte. Gott sei Dank hier in New York ist die Stimmung aber sehr gut, natürlich nach den Wahlen. Man hatte sich also vorbereitet auf große Demonstrationen und Proteste, so hätte Trump nochmal gewinnen sollen. Dann wäre die Stadt ja wirklich auf Rotzone gegangen, weil die Menschen hätten sich wirklich wahnsinnig dagegen aufgelehnt. Aber das ist ja alles ganz friedlich hier abgelaufen. Und man sah am Tag nach den Wahlen wahnsinnig glückliche Gesichter in den Straßen, strahlende Gesichter. Und man hat gefeiert und durch 24 Stunden waren die Leute und haben auf Töpfe geschlagen und haben glücklich gelacht in den Straßen. Sowas hat man hier lange nicht mehr gesehen.
New York gilt ja auch als sehr liberale Stadt. Eben da hat Donald Trump nicht viele Fans, aber trotzdem die amerikanische Gesellschaft ist gespalten. Bekommen Sie das irgendwie mit, obwohl Sie in New York leben?
Ja, natürlich. Das ist hier wirklich eine ganz wahrhaftige Spaltung dieser Kultur und der Gesellschaft. Es ist praktisch, als ob zwei wahnsinnig polarisierte Länder sich abstoßen möchten. Sie sind also geografisch nicht getrennt, obwohl sie ganz klar determiniert sind durch ihre Lage. Das sind also die Südstaaten, die Mittelstaaten, die zentralen Staaten und dann die Küstenstaaten, Westküste, Ostküste, die demokratisch sind und die zentralen Staaten, die einfach reaktionär, republikanisch, konservativ sind. Es hat sich alles nochmal extrem polarisiert durch die Pandemie und durch die Wahlen. Es ist wirklich wie eine Hexenjagd.
Sehen Sie das, was da um Sie herum passiert, eigentlich mit der Distanz der Zugezogenen, mit der Distanz vielleicht der Deutschen, oder ist das gar nicht möglich, weil Ihre Kinder und Ihr Mann Amerikaner sind?
Ich kann nur noch etwas mehr meinen Kopf schütteln, vielleicht noch etwas extremer als Europäerin, mir diesen Showbusiness anzuschauen, wie Politik hier doch wirklich zum Showbusiness geworden ist. Diese Wahrhaftigkeit dieser Spaltung erlebt man auch sofort, sobald man New York City eigentlich verlässt und mit dem Auto etwas nördlich oder südlich fährt in die Vororte. Dort ist sofort die tiefe Provinz, die dort ausgebrochen ist, und die Menschen haben ihre Amerika-Flaggen vor den Häusern hängen, also auch wahnsinnige Wahlplakate, ziemlich sofort die Trump-Plakate, die dort anfingen, sobald man über die George Washington Bridge die Stadt verlässt. Dort ist einfach die Gesinnung völlig anders, und es hat was mit Provinz zu tun, muss ich leider sagen, dass einfach der Bildungsstatus dort sofort ein anderes Gesicht hat und dass damit einhergeht die Gesinnung, die konservative Gesinnung.
Sie haben ja gerade schon angesprochen, zu all dem kam dann noch die Pandemie, und Sie haben auch schon vom Homeschooling erzählt. Mit welchen Herausforderungen ist denn die aktuelle Situation für Sie ganz persönlich verbunden? Also mit wem leben Sie alles zusammen? Sie haben ja 4 Kinder, Ihr Mann, der ist auch Musiker.
Ja, 2 meiner Kinder sind ja schon erwachsen. Die sind beide berufstätig und sind auch voll auf Remote, also auf Heimarbeit umgestiegen. Sie mussten umsteigen. Einer ist im Finance, die andere ist in der Tech-World. Und meine 2 kleinen Schulkinder sind also ab März natürlich voll erstmal auf Remote Learning umgestiegen. Das war am Anfang ein Schock für uns. Google Documents und so weiter hochladen, runterladen und alles abrufen vom Computer. Der Teenager konnte das ganz gut selbst machen, aber der Kleine, 8 Jahre, brauchte unsere volle Unterstützung. Und natürlich kann er die Eltern um den Daumen wickeln, um den Finger wickeln, und das war ein einziger Streit hin und her. Und er hat sich immer dagegen gewendet, wollte nicht arbeiten und so weiter.
Wie ist das für Sie? Sie waren ja nun auch gewohnt, die ganze Zeit unterwegs zu sein, Auftritte in verschiedenen Ländern, und so lange für unbestimmte Zeit waren Sie ja noch nie vereint. Wie erleben Sie
Nein,
das?
noch nie habe ich so lange nicht auf der Bühne gearbeitet. Noch nie. Nicht mal für meine 4 Schwangerschaften. Da habe ich immer mal höchstens mal 5 Monate 2 Monate vor der Geburt und 3 Monate nach der Geburt Pause gemacht. Ich habe mein letztes Konzert am 14. März gegeben. Das war in Brüssel. Und ich habe also mir schnell ein Ticket gekauft. Nächsten Morgen bin ich dann zurückgeflogen nach New York. Meine Kinder sind eingeflogen hier. Wir haben erstmal einen Monat gemeinsam verbracht in unserem kleinen Landhaus außerhalb der Stadt, weil New York war ja ziemlich betroffen damals. Aber ich muss Ihnen sagen, dass diese Auszeit mir doch auch eine wunderbare Tür geöffnet hat für eine andere Realität, von der ich oft mal geträumt habe. Einfach zu Hause zu sein, nachts in meinem Bett zu schlafen, morgens aufzuwachen, zu frühstücken mit den Kindern, viel mehr Zeit für die Kinder und die Familie zu haben, zu kochen, zu Hause zu sein, ohne diesen Druck, diesen Stress zu leben, immer wieder in Flugzeuge hineinzusteigen und mich durch die Welt zu jagen. Ich muss Ihnen sagen, dieser Lebensziel gefällt mir gar nicht und gefällt mir seit langer Zeit überhaupt nicht, immer in unterschiedlichen Jetlag-Zonen zu leben und immer sleep-deprived zu sein und unterschlafen zu sein und auch immer Stimmangst zu haben, dass jeder kleine Kratzer auf der Stimme, wie halte ich das jetzt durch? Jetzt nochmal einen 12-Stunden-Flug und kommt die Erkältung wieder jetzt? All das gefällt mir überhaupt nicht. Aber natürlich liebe ich den Moment der Magie, den Moment, wo man Zauber machen kann auf der Bühne, die 2 Stunden oder mehr, wo man dann mit den Musikern seine Geschichte erzählt, die man sich ausgedacht hat, und Momente der Menschheit reflektiert in Kunst und Poesie und Musik. Das ist natürlich magisch, aber der Preis dafür ist sehr hoch und hat sehr viel Tränen gekostet und Blutstropfen und Sacrifices.
Tränen bei Ihnen oder bei Ihrer Familie?
Ja, bei allen, also bei mir wahrscheinlich am meisten, weil ich dann auch Schuldgefühle habe und auch die Kinder ab und zu natürlich. Es war immer schwierig, so eine große Sacrifice. Wie nennt man das bei uns? Sacrifice.
Opfer.
Opfer, ja. Und dass die Zukunft auch eventuell anders aussehen wird, dass ich einfach ein Stück dieser Einfachheit des Lebens, das ich jetzt sehr genieße, doch beibehalten möchte.
Ich meine, Sie sind natürlich auch in einer guten Situation. Sie haben gerade angesprochen, was um Sie herum in New York passiert, wie die Menschen dort teilweise zu kämpfen haben. Da sind Sie natürlich dann privilegiert.
Naja, ich habe natürlich auch kein Einkommen seit dem 14. März. Es ist schon auch eine Balance. Ich bin der einzige Brotverdiener in meiner Familie und muss auch arbeiten, um dieses Leben zu ermöglichen, das wir uns hier etabliert haben mit all den Kindern. Das tut schon weh und die Sparkonten sind angegriffen, die Ersparnisse. Und ich muss natürlich zugeben, dass die jungen Menschen sind schlimm dran. Sind gerade am Anfang ihrer Arbeitswelt, ihrer Karrieren. Die kleinen Theater liegen brach, die Jazzclubs liegen brach, die Musiker haben nichts zu tun. Alle leben nur von dieser kleinen, miserablen Arbeitslosenunterstützung, die es hier gibt. Das ist wirklich ganz wenig. Das ist eigentlich $180 die Woche für die Künstler.
Ute Lemper, eigentlich wären Sie jetzt mit Liedern von Marlene Dietrich auf Tour. Das war das große Ziel für 2020. Rendezvous with Marlene heißt Ihr aktuelles Album. Und daraus hören wir jetzt einen der ganz bekannten Songs, Lili Marlene.
Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dann wollen wir uns wiedersehen, zu zweit bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili by the barracks, just behind.
Ute Lemper mit Lili Marlene, ein Song von ihrem aktuellen Album Rendezvous with Marlene. Das Lied hat ja 1939 ursprünglich Lale Andersson gesungen. Goebbels hat es, heißt es, gehasst, ließ es eine Zeit auch verbieten. Im Zweiten Weltkrieg war es dann aber sehr populär unter deutschen, aber auch alliierten Soldaten. Was für ein Verhältnis haben Sie zu dem Song?
Es ist ein interessantes Lied, das sie ja in Englisch gesungen hat, den amerikanischen Soldaten. Sie war ja in der Armee und ist 1942 dann in den Krieg gezogen mit der amerikanischen Armee. In Europa war sie überall und auch an der Front in Frankreich, in der Normandie, und hat ihre Soldaten unterstützt mit Entertainment. Und ein Lied, was eigentlich für einen Moment alle Soldaten damals zusammengebracht hat, weil es ausgestrahlt wurde von all den Militärradiosendern. Und für 3 Minuten durften alle denselben Traum träumen, und zwar von Liebe und von Zuhause.
Sie hatten ja dann tatsächlich auch eine Begegnung mit Marlene Dietrich. Die hat sie angerufen. Wie kam es dazu?
Das ist vor 33 Jahren passiert, 1987 in Paris. Ich war damals die Sally Bowles in der pariserischen Produktion Cabaret im Théâtre Mogador. Und plötzlich schrieben die Zeitungen über mich, die neue Marlene, die neue Marlene. Ich dachte, meine Güte, ich war 24 Jahre alt. Wie können die mich mit dieser Legende vergleichen? Und war natürlich sehr geschmeichelt, aber auch etwas peinlich berührt ihr gegenüber. Sie lebte ja noch, sie war 87 Jahre alt, lebte in der Avenue de Montaigne. Und ich habe ihr dann einen Brief geschrieben, um mich zu entschuldigen für die Vergleiche und ihr mal meine Bewunderung auszudrücken. Einen Monat später rief sie mich an. Das war eigentlich fast ein Monolog. Die Marlene hat geredet und sehr frei geredet. Und ich war damals noch sehr jung, konnte wahrscheinlich so viel gar nicht richtig bedenken und verarbeiten, was sie mir erzählt hat. Aber einiges ist dann doch kleben geblieben, vor allen Dingen ihre Stimmung, ihre Bitterkeit, ihre Melancholie, ihre Traurigkeit bezüglich Deutschland und ihrer gebrochenen Beziehung zu Deutschland. Ich wollte sie dann nochmal zurückrufen, aber dann 1992, ich war damals engagiert, um die Lola im Blauen Engel zu sein in Berlin im Theater des Westens. Da starb sie dann 10 Tage vor unserer Premiere und das hatte sie mir am Telefon gesagt, 1987. Sie sagte, noch einmal tot im Sarg, sagte sie, möchte sie zurück nach Deutschland. Und dort wurde sie begraben und ich war dort. Wir waren ja in Proben zum Blauen Engel. Und ich war damals auch 28 Jahre, als ich den Blauen Engel, als ich Lola spielte. Und sie war damals auch 28 gewesen, 1929, als sie in Berlin für Joseph von Sternberg den Blauen Engel in den Uferstudios gedreht hatte.
Wenn Sie den Blauen Engel ansprechen, dieses Remake für die Bühne, in dem Sie zu sehen waren, da hört
Sie
man
hören schon mal,
schon.
brauchen wir nicht drüber reden.
Ja,
Es war
die.
eine komplizierte Produktion. Ja, Peter Zadek hat die Regie geführt oder auch nicht, weil er ist 3 Wochen vor der Premiere abgehauen und hat uns alleine gelassen. Und das Konzept dieser Produktion war leider unvorteilhaft. Anstelle ein Theaterstück zu machen mit Musik, war es eine große Revue. Und die hat einfach das Menschliche nicht treffen können, diese Geschichte.
Und die Kritik hat sie ja auch dann mit voller Wucht. Sie wurden, ich habe noch mal nachgeschaut, damals sehr harsch.
Ich war nicht der blaue Engel, sondern das schwarze Schaf, könnte man sagen.
Als
Sie brauchen
Barbie.
das jetzt nicht noch mal, als die brauchen jetzt nicht diese Quote. Das können Sie mal gerade lassen, das möchte ich nicht hören,
Okay.
diese Quotation. Das ist nicht notwendig, so was Dummes noch mal wieder anzusprechen.
Aber man merkt, das hat sie damals natürlich sehr getroffen. Wen hätte das nicht getroffen? Können Sie sich erklären, warum die Kritik in Deutschland damals so aggressiv mit Ihnen umgegangen ist, während man Ihnen in Frankreich zum Beispiel, Sie haben ja Cabaret gerade angesprochen, fast ausschließlich mit großer Begeisterung begegnet ist?
Ja, das war eine momentane Sache. Wissen Sie, ich habe doch eine ganz lange Karriere. Die fing ja schon in den 80er Jahren an. Eigentlich 1984, 85 schon in Berlin, damals noch zur Zeit des Kalten Krieges. Und dann der richtige Durchbruch kam 1987 mit Cabaret in Paris. Ich bin also im Ausland und habe gleichzeitig meine internationale Recording-Career, meine Plattenkarriere angefangen mit den Kurt Weill-Aufnahmen, die international wahnsinnig erfolgreich waren. Also Ute Lemmers und Kurt Weill damals 1987 war 50 Wochen Nummer 1 in den Charts, Crossover-Charts in Amerika und in England und überall. Diese Platte wollte von den Deutschen niemand hören damals. Also eine Kurt Weill-Platte, waren die Deutschen gar nicht interessiert, dieses Weimar Repertoire nochmal wieder zu beleben. Es war immer eine Diskrepanz gewesen, eigentlich zwischen der deutschen Karriere und der internationalen Karriere, die eigentlich einen Tiefpunkt fand damals mit dem Blauen Engel. Aber 2 Jahre später stand ich dann wieder auch auf derselben Bühne und plötzlich drehte sich das Ganze um nochmal wieder, und ich muss eigentlich sagen, dass ich spätestens seit dem Jahr 2000, das sind jetzt über 20 Jahre, eigentlich eine Liebesbeziehung wieder mit Deutschland hatte, wie es auch am Anfang war. Also zunächst war ich ja damals auch sehr hochgejubelt gewesen, damals in den 80er Jahren. Und ich bin jetzt immer schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten ganz liebend gerne zurück in Deutschland und bin dort auch glücklich auf der Bühne zu stehen, habe mein gewachsenes Publikum, das sozusagen mit mir alt geworden ist, aber auch wieder die neuen Generationen hinzugewonnen haben. Wie das Leben so spielt, es ist nicht immer einfach und glatt, sondern es hat viele kleine Scherben, die Scherben glitzern manchmal schön in schönen Farben und manchmal schneiden sie mal rein ins Leben und in die Haut und es tut weh. Aber das Leben ist so ein Mosaik aus diesen, was sich aus diesen Scherben in schöner Brillanz und auch mit Tränen zusammensetzt.
Unbedingt. Aber was ich bewundernswert finde in einer solchen Situation, wie man sich da nicht erschüttern lässt, weil normalerweise kann es natürlich auch sein, dass das dann nachhallt und man vielleicht dann mit dem großen Zweifeln anfängt.
Ja, wissen Sie, meine Karriere war ja schon vorher etabliert, bevor dieser Knall kam, damals 1992. Und direkt nach dem Blauen Engel bin ich nach Paris gezogen. Mein Sohn wurde dann geboren und habe meine Konzertkarriere sofort weitergeführt, international. Ich habe immer in meinem Leben positiv gedacht, immer das Glas halb voll gesehen, niemals halb leer. Das ist immer meine Lebensgesinnung gewesen, dankbar zu sein für das, was ich habe. Das Gefühl zu haben, Mensch, habe ich Glück gehabt, eine Karriere Karriere zu haben, gesund zu sein. Zweifel übrigens sind eine wunderbare Angelegenheit. Als Künstler habe ich immer Zweifel gehabt. Ich habe mich niemals gesehen als jemand, der wahnsinnig talentiert ist oder sonst was kann. Im Gegenteil, ich habe immer an mir in gesunder Weise gezweifelt, dass ich bescheiden geblieben bin und dankbar geblieben bin.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Ute Lämpfer. Wir waren gerade schon mit ihr in New York unterwegs. Begonnen hat aber alles 1963 im westfälischen Münster. Dort wurde Ute Lämpfer geboren. Münster und New York werden ja nun oft nicht in einem Atemzug genannt. Ist das eigentlich allein Ihrem Beruf geschuldet, dass es Sie in die Metropolen gezogen hat? Oder hat das auch etwas mit Ihrer Kindheit in Westfalen zu tun?
Ja, es ist ein Zusammenspiel von allen Elementen gewesen. Ich habe eigentlich eine sehr behütete Kindheit gehabt, eine sehr provinzielle Kindheit und mit liebenden Eltern, aber doch einen relativ großen Druck gespürt in moralistischer Weise, das katholische Elternhaus und all das, was dazugehörte, der sonntägliche Kirchgang und all das, irgendwann hat sich nicht mehr gut angefühlt. Und dann als denkender Teenager habe ich mich doch davon abgesetzt und habe selbst reflektiert und ich wollte mir einen eigenen Weg suchen, der nicht konform ging mit diesem Weg, der mir vorgeschlagen wurde.
Wie sah denn dieser Weg eigentlich aus, der Ihnen da eigentlich vorherbestimmt war? Gab es da strenge Regeln?
Naja, also man hätte gerne gehabt, dass ich dann natürlich studieren und einen soliden Beruf, wenn nicht nach dem Studium, auch vor dem Studium eine Banklehre oder sonst was, irgendwas, was Sicherheit bedeutet und natürlich dann Kinder bekommen und eventuell nicht arbeiten und Hausfrau sein und zu Hause bleiben und einfach die Familientradition weiterführen.
Aber Ihre Mutter ist ja selbst Opernsängerin gewesen. Da würde man ja vermuten, dass es doch eine gewisse Offenheit für die Kunst gab.
Ja, auf jeden Fall in meinem Elternhaus war eine Offenheit. Die war aber nicht professionelle Opernsängerin, sondern hat es als Hobby gemacht. Sie ist wie damals in den 40er Jahren, 50er Jahren nach dem Krieg, war so etwas nicht möglich, so eine Karriere anzuvisieren. Sie hat übrigens auch dann eine Banklehre gemacht und hat dann aufgehört zu arbeiten, als sie dann die Kinder bekam. Es war eine sehr konventionelle Hausfrau in dem Sinne, aber beide hatten eine künstlerische Ader auf jeden Fall und wollten auch, dass ich also tanze und Ballett mache und Klavier lerne. Aber als Beruf, das war dann ein zweites Thema.
Hat man da irgendwie versucht, sie einzufangen dann bei ihren Plänen?
Ja. Das war dann nicht mehr möglich. Ich war ein wildes Pferd als Teenager und das war klar, dass ich mit 18 meine eigenen Wege gehen würde und das musste dann auch akzeptiert werden. Und das haben sie dann auch akzeptiert. Mit Bedenken, aber sie haben es akzeptiert.
Sie haben ja auch früher dann auf Klassenfahrten verzichtet, nur auf der Bühne stehen zu können. Warum war Ihnen das so wichtig?
Ja, das war selbstverständlich. Ich habe das geliebt, Musik zu machen. Musik war eigentlich immer mein bester Freund. Als junger Mensch, habe ich schon gesagt, also 13 war ich wahrscheinlich. Wie kann es sein, dass alles, was in mir vorgeht, in meinem Kopf, in meinem Herzen, der Puls in meinen Adern, nur Musik kann das verstehen, das ausdrücken und das reflektieren. Niemand um mich herum. Das Feuer hat so sehr gebrannt, es musste weiterbrennen im Leben.
Können Sie das beschreiben, was da in dem Moment mit Ihnen passiert, wenn Sie auf der Bühne stehen?
Das war sehr unspezifisch am Anfang, einfach nur dieser Drang, Sturm und Drang, möchte man sagen. Aber im Lauf der Jahrzehnte, würde ich sagen, ist der stille Moment immer wichtiger geworden, wo man diese Transzendenz empfindet, diese fast spirituelle Wahrheit, die alle Menschen gemeinsam vereint, ein universelles Verständnis von Leben, diese Yin und Yang, die Dialektik des Lebens, der Schmerz und die Freude und all das, was einhergeht. Das ist unsere Aufgabe als Künstler, dieses zu bewegen, diese Türen zu öffnen und das Publikum dort hineinzulassen und für kurze Momente somit einfach das Universum zu empfinden.
Haben Sie sich eigentlich damals für einen kurzen Moment ausgemalt, Was wäre, wenn das mit dem Max-Reinhardt-Seminar in Wien nicht geklappt hätte, wo Sie Schauspiel studiert haben? Gab es irgendwie sowas wie einen Plan B oder war wirklich immer nur die Bühne das Ziel?
Ja, es hätte bestimmt eine andere Schauspielschule geklappt. Das war die erste, in der ich die Aufnahmeprüfung gemacht habe. Ich hatte mich noch in 5 anderen eingeschrieben im selben Sommer. Und ich denke, dass irgendwas doch auch so vielleicht geklappt hätte, hoffentlich. Aber es waren viele Dinge, die einfach auch zufälligerweise dann richtig geklappt haben. Bei mir, dieser Plattenvertrag mit Decca Universal war ein riesen Launch, Sprungbrett für meine Karriere international, wo ich dann sofort wirklich in alle Kontinente reisen konnte und dort meine Konzerte geben konnte, die diese Platten reflektierten. Es ist viel Zufall dabei gewesen oder Karma oder sonst was, wie man es nennen möchte. Ich weiß nicht die Antwort, aber es war ein Weg, der kontinuierlich weiterging und sehr schnell, sehr rapide aufwärts in diese Rubrik von Karriere und dass man berühmt damit geworden ist. Und dann natürlich hatte ich sehr schnell einen Manager, der dann mich auch in die Solo-Karriere hineingelauncht hat. All das hätte anders werden können und es hätte auch so sein können, dass ich einfach studiert hätte an einer Uni. Ich war ja sehr interessiert an Literatur und an Französisch, an Sprachen, auch wissenschaftliche Kontexte und hätte studiert und wäre vielleicht Lehrerin geworden. Ich habe es immer gerne gehabt, mit Menschen umzugehen, war immer sehr interessiert an Menschen, auch an jungen Menschen, hätte es mir vorstellen können, auch Lehrerin zu werden.
Durchbruch mit 20 im Musical Cats in Wien. Wichtig war auch die Rolle der Sally Bowles im Musical Cabaret. Gerade mal 24. Wenn man so jung solche Erfolge hat, was hat das mit Ihnen gemacht?
Das hat mich sehr früh unter einen Stress gesetzt, den ich gar nicht haben wollte. Ich war damals interessiert am Theaterspielen, an der Materie, eine Rolle zu interpretieren, meine Stimme zu schulen, in einem Ensemble zu spielen. Diese Familie, dieses Ensemble war ja meine Familie. Ich bin ja immer von Familie zu Familie gereist, ob es nun für einen Film war, ob es für ein Theaterstück war. Und plötzlich so katapultiert zu sein in einen Status von Berühmtheit, hat mich auch etwas herauskatapultiert aus dieser Familie, immer dieser Theaterfamilie. Ich wollte diesen Status gar nicht haben. Und dann kam natürlich, was mich total überrannt hat, die Aufmerksamkeit der Presse. Das heißt, hunderte von Interviews zu geben und zu bemerken, dass ich auch dann öffentlich so dargestellt werde in einem Licht, in dem ich gar nicht existiere. Also Worte wurden sofort umgedreht, verdreht, Statements wurden zusammen kompensiert und haben einen anderen Sinn. Das ist natürlich schön, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, aber eigentlich, man steht daneben und denkt sich, was wird denn da geschrieben? Das bin ich doch gar nicht.
Was hat Sie da am meisten irritiert? Welches Bild, was von Ihnen gezeichnet worden ist?
Naja, ich wurde dann für diese Fotosessions in diese wunderbaren Kleider hineingezwängt, Valentinos und Dior's und Versace's und so weiter mit Make-up und all dem und sah dann aus wie die große Diva. Aber ich hätte eher eigentlich lieber eine Jeans mit einem Schlabberpullover getragen, wie ich es auch sowieso privat immer tat zu der Zeit. Und es wurde also zu einem Frauenbild, wurde ich hochstilisiert, was ich zwar sehr ästhetisch fand und sah ja auch toll aus, aber das war ja wirklich nur ein Zauberkabinett. Ja.
Haben Sie dann irgendwann versucht, diese Rolle, diesen Erwartungen der Diva auch gerecht zu werden, diese Rolle zu erfüllen?
Ja, auf der Bühne schon, auch mit dem Repertoire, mit dem Material, das ich gesungen habe. Natürlich, die Bühnenpersönlichkeit war immer sehr anders als die private Persönlichkeit. Und ich habe dieses Spiel dann auch gespielt und ich musste es ja auch spielen. Und hat auch Spaß gemacht und teilweise war ich mir sehr bewusst, dass da eine Diskrepanz bestand zwischen der offiziellen Persönlichkeit und Rolle, die man spielte, und der privaten Rolle.
Warum glauben Sie, dass Sie diese Rolle spielen mussten? Sie hätten ja auch sagen können, nee, also hört mal zu, Ute Lemper, das ist eine ganz andere und die ist so.
Nein, das Repertoire, das ich gesungen habe, hat eigentlich eine relativ sophisticated und sehr starke, emanzipierte Frauenpersönlichkeit benötigt. Und ich konnte das schon sehr empfinden. Ich war immer ein sehr emanzipierter Mensch. Wissen Sie, wie das Menschenleben ist, eine große Tastatur, ein Grand Piano mit so vielen Tasten auf dem Klavier. Und das war eben zwei Oktaven, die dort bespielt worden sind, von 8 Oktaven meines Lebens. Und ich habe sie gut gespielt, ja. Es hat Spaß gemacht. Ich bin ja ein Mensch, der Ästhetik liebt und Art Nouveau und auch der Malerei liebt. Und es war wie ein Gemälde, das man kreiert mit sich selbst.
Sie haben ja eine wichtige Rolle aus der Zeit auch schon angesprochen, die Velma aus dem Musical Chicago. Die haben sie fast ein Jahr in London gespielt, dann am Broadway, das war ihr großer Durchbruch, auch da nochmal ein Jahr. Ich glaube, Sie haben auch vorhin schon erzählt, 8-mal die Woche. Wie ist das, wenn ein Stück auf so lange Zeit integraler Bestandteil des Lebens ist?
Ja, das war immer eine große Herausforderung für mich, diese En-Suite-Produktionen zu erleben. Das heißt, 8-mal in der Woche zu spielen, 2-mal Matinee, das heißt also 2-mal am Tag spielen und dann nur einen Tag frei. Und das Leben hat einfach sehr darunter gelitten, weil man ständig unter dem Druck auch stand, abliefern zu müssen. Das heißt also, die Stimme in Höchstqualität zu behalten und körperlich gegen die Erschöpfungserscheinungen anzukämpfen. Und durch die Erkältungen, durch die kleinen Grippen, die man hatte und durch Verletzungen auch durchzuproduzieren. Das heißt also mit geschwollenen Knöcheln, mit Rückenproblemen, mit Nackenwirbel, Wirbel, der einem rausgesprungen war, weiterzumachen und so weiter. Das war großer Anspruch und Beanspruchung. Und vor allen Dingen dann auch 2 kleine Kinder zu haben zu Hause. Sie sprechen Chicago an. Meine Tochter war 1, mein Sohn war 3 Jahre alt. Ich wollte bei denen eigentlich zu Hause sein, sie nachts zu Bett bringen. Und das konnte ich ja nicht 5, 6 Mal in der Woche, nur am 7. Tag. Das war sehr schwierig und da möchte ich das nicht nochmal erleben, auf keinen Fall. Aber es war eine große High-Profile-Production. Ich habe dort viel Lorbeeren bekommen und es hat sich schon ausgezahlt in jeder Weise und hat mich dann auch motiviert, nach New York zu ziehen, um dort an den Broadway zu gehen. Aber nach 2,5 Jahren Chicago brauchte ich ein ganzes Jahr, um zu lernen, wieder frei zu singen. Anderes Repertoire zu singen, mich sozusagen entchicagosieren. Ich musste den ganzen Stil aus mir heraus exorzieren, um einfach auch wieder frei zu sein, die Stimme frei zu besingen und den Körper auch zu erholen. Das hat mich fast ein ganzes Jahr gebraucht.
Ute Lemper, wir hören Sie jetzt nochmal singen, und zwar einen Song von Marlene Dietrich. Marie, Marie heißt er.
Im Frühling. Werd ich frei sein, Marie, ich glaub fast nicht daran, doch mal muss halt mein Leid vorbei sein. Ach, wie wär ich glücklich dann. Ich denke oft an unseren Garten und all die Blumen vor dem Haus. Die Mutter ist schon müd vom Warten. Bring ihr doch bitte einen Strauß. Marie.
Ute Lemper mit Marie Marie im Deutschlandfunk Kultur, und mit diesem und anderen Marlene Dietrich Liedern können Sie Ute Lemper am kommenden Sonnabend erleben. Wie wird das funktionieren, Frau Lemper?
Ja, das ist ein wunderbarer Livestream-Film, den wir gedreht haben, hier in New York, Downtown in East, im East Village, im Club von Alan Cummings, von dem Schauspieler. Und das ist wahnsinnig toll geworden, mit Einspielungen von Dietrich. Und es lohnt sich, sich da einzuschalten. Das ist am Samstagabend, 8 Uhr, eure deutsche Zeit. Das ist eine zweistündige, wirkliche Theaterreise in die Tiefe der Verrücktheit und der Seele von Marlene Dietrich.
Wir werden den Link natürlich auch noch mal auf unsere Seite zur Sendung auf deutschlandfunkkultur.de stellen. Wenn Sie von diesem Film erzählen, und Sie haben ja eben auch schon andere Online-Erfahrungen gehabt in diesem Jahr, wie ist das für Sie, die Sie normalerweise das Publikum gewohnt sind, die Interaktion, jetzt auf einmal alleine dort zu stehen, sowas aufzuzeichnen?
Es war wie auf der Bühne zu stehen praktisch. Also die Magie war da, das Adrenalin war da, die Bühnenqualität war dort.
Das heißt, das Publikum fehlt Ihnen jetzt nicht unbedingt für Ihre Arbeit?
Die Menschen fehlen mir auf jeden Fall. Das Bühnenerlebnis ist immer noch mal katapultiert in dieses Magie, einfach miteinander gemeinsam den Moment zu erleben. Aber ich denke, im Moment ist dieser Livestream-Tool die einzige Möglichkeit, die Menschen zu erreichen. Und die Großaufnahme ist schon ein besonderes, das ermöglicht schon die Nähe zum Menschen.
Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ute Lemper, vielen Dank für das interessante Gespräch heute Vormittag. Viele Grüße nach New York und auf ein Dankeschön. Wiedersehen hier in Deutschland.
Ja, danke schön und ich hoffe, bis bald. Ich denke, ich sehe euch, liebes Publikum in Deutschland, ganz bald im Jahre 21 und wünsche das Allerbeste.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Wir wünschen uns das auch.